Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam etwas aus der Bibel lernen dürfen, gemeinsam etwas über Gott. Ein gewaltiges Thema ist das. Wenn ich sehe, was in der Bibel alles drin steht, so enthüllt sie uns viele Dinge über Gott, die wir manchmal übersehen. Und so möchte ich uns auch heute eine Eigenschaft Gottes zeigen, die wir doch beherzigen sollen in unserem Leben und die uns froh und fest machen will. Vor kurzem war ich in einem Kaufhaus und dort sah ich einen Spruch hängen, der eigentlich wohl bloß als Dekoration gedacht war, aber der wie folgt lautete. Da hieß es, am Ende ist alles okay. Wenn es nicht okay ist, ist es nicht das Ende. Hab gedacht, irgendwie ein dummer Spruch. Welches Ende ist damit gemeint? Wenn es das Altern ist, so finde ich da ehrlich gesagt nicht viele Dinge, die okay sind. Ich denke da an körperliche und geistige Schwäche, mangelnden Bewegungsradius, Einschränkung der Beweglichkeit, Besuche beim Arzt und das Schreckgespenst des Altersheims. Welches Ende gibt es noch, aber das wohl nicht der Urheber hier mit diesem Spruch gemeint hat. Für mich ist das Ende der Moment, wenn ich vor Gott stehen werde. Das ist für mich das ultimative Ende. Was wird dann geschehen, so frage ich mich. Was erwartet mich in der Zukunft? Wie oder werde ich überhaupt vielleicht bewertet dort vor Gott? Ich kann mir vorstellen, dass es einigen gar nicht so wohl ist, wenn man an diesen Moment denkt. Wenn man zu einer höher gestellten Person zitiert wird, sei es der Chef oder Ähnlichem, wird einem ja vorher ganz schön mulmig, denn dieser Mann hat ja Autorität und Macht. Was wird diese Person wollen? Wie entscheiden? Mit welchem unerwarteten Ereignis werde ich wohl jetzt konfrontiert werden? So gehen einem diese Fragen im Kopf herum, wenn man an dieses Ereignis denkt. Aber wenn man vor Gott stehen wird, dann wird diese Begegnung ja ewige Folgen haben. Mein Predigtthema heute lautet, Gott freut sich über dich. Gott freut sich über dich. Ist das wirklich so? Gibt es da vielleicht irgendwelche Bedingungen? Gibt es Abstufungen der Freude? Folgende Frage wollen wir als ersten Punkt dieser Predigt behandeln, nämlich diese Frage, steht in der Bibel, dass Gott sich freut? Ist das ein Charakterzug, der zu ihm gehört? In Jesaja 65 können wir lesen, Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Gott schaut in diesem Vers nach vorne, in die Zukunft, die er sich herbeisehnt, und diese Freude schafft bei ihm schon eine große Vorfreude. Oder in Zephania 3 können wir lesen, er freut sich über dich, damit ist das Volk Israel gemeint, er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er jauchzt über dich mit Jubel. Also stärker kann man Freude eigentlich nicht literarisch ausdrücken. Die Gemeinschaft mit dem Menschen ist Ursache der Freude Gottes. Diese Freude ist nicht unpersönlich, also dass sie einer Stadt oder einem Volk nur gilt, sondern Gott geht es in seiner Freude um die einzelne Person. So spricht er das Volk, die Stadt, den Einzelnen ganz persönlich an, in Bildern, die diese seine Freude jedem verständlich machen. Wie in Jesaja 62, da heißt es, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Das ist ein für alle sehr bekanntes Bild, mit so viel Freude gefüllt, dass es der Tag im Leben eines Ehepaares ist. Das Ziel Gottes ist eine ewige, freudevolle Beziehung mit den Menschen. Jetzt ist diese Beziehung ja immer noch durch das Fehlverhalten des Menschen gestört, getrübt. Aber Gott gibt den Menschen nicht auf. Da ist er ganz zuversichtlich. Im 5. Buch Mose sagt er, denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten. Gott arbeitet daran, dass die Zukunft von Freude geprägt sein wird. Gott ist aktiv an dieser Zukunft beteiligt. Hesekiel 34 zeigt Gottes Tun. Dort steht ab Vers 11, ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Ich will sie retten aus allen Orten, das Verlorene will ich suchen. Gott macht sich also auf, nimmt Strapazen auf sich, sorgt sich. Und eine wahre Begegnung mit Gott ist auch immer mit Freude gefüllt. Wenn die Bibel vom Angesicht Gottes spricht, meint sie die Gemeinschaft mit ihm. Also wer sich bewusst in die Gegenwart Gottes begibt, wer bewusst in der Gegenwart Gottes lebt, wer bewusst also Gottes Angesicht sucht, der wird von der Freude, die Gott ausstrahlt, erfüllt. Das habt ihr vielleicht schon erlebt in eurem Leben, wenn ihr Gott sucht, dass ihr merkt, dass die Freude bei euch einkehrt. Psalm 16 schildert das mit folgenden Worten. Er sagt, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Dass man diese freudige Begegnung mit Gott hat und auch merkt, wie er einen beschenkt, jeden Tag. Die Frage steht in der Bibel, dass Gott sich freut, müssen wir mit Ja beantworten. Gott möchte, dass der Mensch diese vollkommene Freude erfährt. Nachdem Gott die Erde erschuf, wird gesagt, dass die Schöpfung sehr gut war. Und das tat er für den Menschen, damit der sich freuen kann. Der Brief an die Galater im Neuen Testament redet von den Früchten des Heiligen Geistes. So wie ein Apfelbaum Äpfel hervorbringt, hat der Heilige Geist, der ja eine Person der göttlichen Dreieinigkeit ist, einen Ausfluss dieser Göttlichkeit. Da wird uns als erste Eigenschaft die Liebe genannt. Das ist verständlich, denn in der Bibel wird uns ja immer wieder gesagt, dass Gott Liebe ist. Aber als zweite Eigenschaft wird schon die Freude genannt. Freude steht also ganz oben auf der Liste. Wer also mit Gott lebt, wer den Heiligen Geist hat, wer von Neuem geboren ist, der darf eigentlich von dieser Freude viel erfahren und viel Gebrauch machen. Gott ist auf keinen Fall ein alter, griesgrämiger Mann, sondern ein Gott der Freude. Das ist sein Wesen. Die Freude ist eine seiner herausstechenden Eigenschaften. Hast du das schon einmal gedacht, dass Gott von Freude überfließt, dass das so ein wesentlicher Bestandteil seines Wesens ist? Nachdem wir diesen Aspekt Gottes angeschaut haben, wollen wir zum zweiten Punkt der Predigt kommen. Es geht ja um das Thema, Gott freut sich über dich. Als nächstes geht es um die Frage, hat Jesus sich über die Menschen gefreut? Wenn wir etwas über Gott lernen wollen, müssen wir Jesus anschauen. Denn von ihm heißt es ja im Kolosserbrief, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Gott kann ich nicht sehen. Aber Jesus lebte mitten in dieser Welt und lehrte seine Zeitgenossen, wie Gott war. Und er zeigte, dass Gott die Menschen liebt und seine Freude mit ihnen teilen möchte. Mit Jesus kommt die Freude in die Welt. Das wird schon bei seiner Geburt angekündigt. Dort sagt der Engel, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk und auch für die ganze Welt sein wird. Mit Jesu Verkündigung hat sich alles verändert. Jetzt war die Freude da. Johannes der Täufer fastete, aber Jesus aß und trank. Seine Begründung, Er sagt in Markus 2, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Stellt euch vor, eine Festtafel und da kaut jemand an so einem kleinen Stückchen trockenem Brot herum. Mit diesen Worten spricht Jesus auch prophetisch von der Zukunft, wenn er als Bräutigam mit der Braut, mit der Gemeinde zusammen ist. Dann wird gefeiert und dann ist Freude da. Die Pharisäer, die theologische Elite der damaligen Zeit, regten sich auf, dass Jesus und seine Jünger nicht fasteten, sondern aßen und tranken und bei mancher Feier anwesend waren. Sie selber fasteten, aber eigentlich nur aus Heuchelei, nämlich mit so einem leidenden Gesicht, dass es doch hoffentlich von einem jeden Menschen bemerkt wurde. Jesus hingegen strahlte die Gegenwart und Freude Gottes aus. Und deshalb hatten die Sünder Mut, ihm zu begegnen. In Lukas 15, da lesen wir, es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Nahten in der Bedeutung von immer, fortgesetzt oder ständig. Diese Leute suchten die Gegenwart Jesu. Diese Menschen wussten sich von Jesus angenommen und hörten mit offenen Ohren von der Liebe Gottes. Gott hat durch Jesu Worte den Menschen gesagt, wie sehr er sie wertschätzt. Jesus sagt in Matthäus 18, dass Gott nicht will, dass nur ein einziger, sei es der geringste, verloren geht. Das würde die Freude Gottes schmälern. Das würde ihn traurig machen. Jesus lehrt den Menschen, er sagt, glaubt an mich, der Vater hat euch lieb, meine Worte sind Leben, ich gebe mein Leben für euch, ich sorge für meine Schafe. Seine Wunder machten ihn dazu vertrauenswürdig, dass das, was er sagte, wirklich stimmt. Seine Wunder und seine Worte schufen Freude über erlebte Heilung und Befreiung. Sündenvergebung war die größte Tat Jesu und Grund zur Freude. Von Zachäus hieß es, er stieg eilends herab vom Baum und nahm ihn auf mit Freuden. Jesus hatte keine Berührungsängste mit den Menschen, mit kultisch Unreinen, mit Kranken, mit Schwachen, mit Ausländern, mit Frauen, mit Kindern. Hat Jesus sich immer über die Menschen gefreut, die ihn ständig begleiteten? An einer Stelle ist er ja ganz frustriert über die Jünger und sagt, wie lange soll ich euch ertragen mit eurem Unverständnis über geistliche Wahrheiten? Aber dies sagte Jesus, weil er ganz Mensch war und dessen Geduld und Liebe zu den Jüngern auf die Probe gestellt wurde. Auch in der Sache bewies er in dem, was er litt, Gehorsam. Jesus wird im Himmel nicht mehr mit Lernenden umgeben sein, sondern mit vollkommen gemachten Menschen und wird sich ewig über sie freuen. Er verspricht jedem eine Wohnung mit Bleiberecht. Jesus ermutigt, seinen Worten nachzufolgen. Und diese Worte hat er ihnen gesagt, wie wir in Johannes 15 lesen können, damit seine Freude in ihnen sei und ihre Freude vollkommen werde. Vor kurzem hörte ich mal beim ERF ein Interview mit dem Leiter von Open Doors. Er sprach davon, dass es viele Länder gibt, deren Regierungen versagt haben und dadurch Raum geschaffen wurde ist für terroristische Gruppen wie Boko Haram oder IS, die Gläubigen radikalisierten oder ausbeuteten und viel Frust hinterließen. Und wenn dann in diesen Ländern jemand auftrat und freudig bezeugte, dass er Christ geworden ist und dass Jesus ihn glücklich gemacht hat, stößt das auf Neid und Hass. In Somalia, so sagte er, wird jeder, der Jesus freudig bekennt, innerhalb von 24 Stunden getötet. So sehen wir, warum diese Allergie gegen Christen in diesen Ländern so groß ist. Einfach Frust und Neid. Und man kann nicht damit leben, dass jemand wirklich echte Freude ausstrahlt. Jesus gibt uns von seiner Freude ab. Da finden wir eine gute Aussage in Hebräer 12, Vers 2, wo es heißt, Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Jesu Ziel war die Freude, die ewig währen wird. Dafür war er bereit zu sterben. John Piper sagte zu diesem Gedanken Folgendes. Er sagte, als Jesus seine eigene Freude um den Preis seines gehorsamen Todes erkaufte, kaufte er diese Freude auch für mich. Dieses Zitat ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass das Neue Testament sagt, dass alles, was Jesus gehört, auch uns geschenkt wird. Auch dem Gläubigen gilt und sein Besitz ist. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es zum Beispiel, Jesus ist uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Nehmen wir aus diesem Zitat die Erlösung. Jesus ist uns zur Erlösung gemacht. Können wir etwas dazu beitragen? War die Erlösung unvollkommen und muss von unserer Seite noch etwas dazu beigetragen werden? Nein, wir sind von Gott vollkommen erlöst, geheiligt, gerecht und weise. So sieht uns Gott. Das ist die Voraussetzung für seine freudige Beziehung. Jesus hat die Freude durch seinen Tod erkauft, um sie mit uns zu teilen. Der letzte Punkt der Predigt heißt die Freude in Lukas Kapitel 15. Die Freude in Lukas Kapitel 15. Ich glaube, die meisten wissen, was dort steht in diesem Kapitel. Ich kann es aus Zeitgründen gar nicht lesen, aber in dem Kapitel finden wir das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Die Hirte hatte 100 Schafe und eins von denen ging verloren. Er lässt daraufhin die 99 allein, sucht und findet dieses eine Verirrte. Und das ist wichtig, er ruft Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wer sich schon mal richtig gefreut hat, muss ich sagen, der weiß, wie wichtig es ist, dass man jemand hat, der sich mitfreut. Alleine freuen ist nur halb so viel wert. Ich weiß noch, wie unser erstes Kind geboren wurde. Ich sehe mich noch heute in der Telefonzelle stehen. Damals gab es doch keine Handys. Und diesen und jenen anrufen und die freudige Nachricht weitergeben. Und irgendwie musste ich es dem Tankstellenpächter und der Frau an der Kasse auch noch unterjubeln. So, ne? Aber das ist echte Freude. Das zweite Gleichnis in Lukas 15 berichtet von einer Frau, die ein Geldstück, eine Drachme, verloren hat. Sie hatte mal 10, jetzt hat sie nur noch 9. Eine Drachme entsprach einem Tageslohn. Sie hatte also einen halben Monatslohn zu Hause. Und wenn ich einen Tageslohn verloren hätte, würde ich es so machen wie sie und das Unterste nach oben kehren, bis ich das Geld gefunden habe. Auch sie, als sie das Geldstück wiedergefunden hat, teilte die Freude mit Freunden und Nachbarinnen. Was verloren und gefunden wurde, hatte viel Wert und hätte viel Trauer ausgelöst, wenn es verschwunden wäre. Ich hatte mal als Teenager, damals hat man noch keine Portemonnaies gehabt, 50 Euro in die Hosentasche gesteckt, bin nach Fähren gefahren, wollte mir eine neue Jeans kaufen und als ich in der Stadt war, war das Geld weg. Das war es dann mit der neunten Hose, mit der neuen Hose. Wenn jetzt jemand vielleicht auf dem Weg von Hönisch nach Fähren 50 Mark findet, sollte er mich bitte ansprechen. Das dritte Gleichnis ist das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne, dem einen wurde es wohl zu langweilig auf dem Dorf und er ging zu seinem Vater und ließ sich das Erbe auszahlen, ging in irgendeine lasterhafte Stadt und verprasste alles Geld. Und dann kam eine Hungersnot und er hatte keine Freunde mehr und kein Geld. Und da hängte er sich, so sagt die Bibel es, an einen Bürger jenes Landes. Hängte, damit wurde das Bild einer innigen, festen Einheit ausgedrückt. Also wie ein Junkie, der an seinen Dealer hängt, weil er auf ihn angewiesen ist und sonst keine Drogen bekommt. Und um zu überleben, dann musste er sich immer gelegentlich irgendetwas von dem Schweinefutter, die er dort hütete, besorgen. Und erst als es ihm so schlecht ging, wurde ihm bewusst, wie gut er und die Tagelöhner es bei seinem Vater hatten. Und so beschließt er, wieder nach Haus zu gehen. Und der Vater hat schon lange auf ihn gewartet und nach ihm ausgeschaut. Und als er ihn sieht, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und, so sagt es der Text, küsste ihn zärtlich. Der Sohn entschuldigte sich, sagte, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Aber jetzt folgt nicht eine Moralpredigt von dem Vater und so weiter und so fort, sondern der Vater beorderte seine Sklaven, dem Sohn, ein neues Gewand und Sandalen und einen Ring an seinen Finger zu stecken. Und dann veranstaltete er ein Fest. Er sagt dann in Kapitel 15, Vers 35, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wie kann man diese drei Gleichnisse überschreiben? Einige benutzen den Satz, Gott liebt Sünder und sucht sie. Das steht, soll über diesem ganzen Kapitel stehen. Nun, Kapitel 15 fängt ja mit den Worten an, es nahten aber zu Jesus alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Ja, das stimmt also, Gott liebt Sünder. Aber ist das Suchen der entscheidende Akt dieser Gleichnisse? Der verlorene Sohn wurde ja nicht gesucht, sondern der ist selber gekommen. Was alle drei Gleichnisse als prägenden Inhalt haben, ist die Freude. Die Freude ist der prägende Inhalt dieser Gleichnisse. Da finden wir ja auch noch den anderen Sohn, der zu Hause geblieben ist. Der hört, dass sein Bruder gekommen ist und ist sauer. Er kommt nicht zum Fest. Der Vater geht zu ihm hinaus und ermuntert ihn, mitzufeiern. Doch er verachtet seinen Bruder, spricht zu seinem Vater nicht von meinem Bruder, sondern von deinem Sohn. Er wirft seinem Vater vor, für den Sohn ein großes Fest zu machen. Dabei hat er dem Vater immer gedient. Und er hat nie etwas bekommen, um mit seinen Freunden zu feiern. Diese Einwände des Sohnes erzählt Jesus wegen den Pharisäern, um denen die Augen zu öffnen, weil sie sich aufregten, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammen war. Sie hielten sich für etwas Besseres, wie der Bruder, der den verlorenen Sohn verachtete. Sie haben wie der Bruder Gott gedient. Und dieses Wort ist eigentlich ausdrücklich für ein Sklavenverhältnis betrachtet. Aber die Beziehung zwischen Sohn und Vater wird von der Liebe bestimmt und nicht durch ein Dienstverhältnis. Nur durch die Liebe lernt man den anderen kennen. Ich habe vorhin Vers 23 vorgelesen, der das ganze Anwesen dazu aufgerufen hat, sich über die Rückkehr des Sohnes zu freuen. Jetzt am Ende des Kapitels sagt Gott das Gleiche noch einmal zum Bruder. Er sagt, dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Aber er fügt am Anfang die Worte hinzu, nach der alten Elberfelder Bibel: Es geziemt sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen. Geziemt bedeutet, es ist eine Pflicht, der Anstand gebietet es. Es ist ein dickes Ding, wenn man sich nicht mitfreut, das ist einfach total uncool und gehört sich nicht. Alle drei Gleichnisse freuen sich wegen des Wiederfinden eines großen Wertes. Es geziemt sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen. Jeder Mensch hat bei Gott einen großen Wert. Selbst der elendste, verkommenste Mensch, wie es nach dem nach Schwein stinkenden Sohn des Vaters gewesen war, bei dem sich der Vater in seiner Liebe nicht zu fein war, ihn in den Arm zu nehmen und ausgiebig zu küssen. In Jeremia 31 sagt Gott: Mein Innerstes ist um ihn erregt. Ich muss mich um ihn erbarmen. Solch eine Liebe hat Gott zu den Menschen. Vor Gott ist selbst der Geringste wie ein großer Wert, der es verdient, dass man ausgiebig nach ihm sucht. Und nicht nur auf der großen Fläche, sondern auch unter dem Schrank und unter dem Bett und in jeder Ecke. Wir Christen reden deshalb von dem Wert einer jeden Menschenseele. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um das Verlorene zu suchen. Und verloren ist ein jeder. Der eine weiß es, der andere nicht, und der Nächste will es nicht anerkennen. Keiner ist so gut, dass er sich den Himmel verdient hat. Gott freut sich über dich. So lautet das Thema der heutigen Predigt. Und wie beantworten wir jetzt die Frage: Ist am Ende alles okay? Was erwartet mich, wenn ich vor Gott stehe? Werden da gute Taten gegen schlechte aufgewogen? Gibt es eine gehörige Standpauke? Gibt es eine Verbannung an den äußersten Rand des Himmels? Hätten wir uns mehr anstrengen müssen? Die Antwort lautet: Gott wird sich vorbehaltlos über dich freuen und dich willkommen heißen, seine Freude mit ihm zu teilen. Wie beim Gleichnis von den Talenten wird sagen: Komm herein und teile die Freude deines Herrn. Nun wird vielleicht der eine einwenden: Was ist mit solch einer Bibelstelle wie 2. Korinther 5, Vers 10 gemeint? Da heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Nun, es geht um einen Richterstuhl hier. Dieser Richterstuhl war ein bestimmter Tribünenplatz in den Wettkampfstätten. Dort saß der Preisrichter und verteilte die Preise. Da ging es nicht um Schelte oder Korrektur. Wenn bei uns heute jemand auf dem Siegerpodest steht, heißt es ja auch nicht: Ja Mensch, das war das Schlechteste, was du jemals abgeliefert hast. Da hättest du schneller sein müssen, da bist du falsch abgebogen. Das hättest du besser machen können. Warum hast du dich nicht angestrengt? Nein, sondern wer auf dem Podest steht, der bekommt seine Medaille, sein Lob für das, was er geleistet hat, und damit fertig. Die Bibel redet von Kronen, die Gläubigen erhalten, oder Palmenzweige, aber die werden wir Jesus zu Füßen legen, weil ihm allein die Ehre gebührt. Nun wirst du es vielleicht sagen: Wenn jeder Gläubige freudig von Gott aufgenommen wird, kann man dann nicht so leben, wie man will? Muss man das mit der Heiligung dann immer noch so ernst nehmen? Aber das widerspricht sich. Man hat sich schließlich bekehrt, weil man Gottes Liebe erkannt hat, weil man verzweifelt war, weil man über seine Sünde traurig war, weil man Gottes Hilfe benötigt Und will man dann wieder in ein Leben ohne Gott zurück? Die Fülle von Freuden vor Gottes Angesicht erlebe ich nur, wenn ich mit ihm lebe und das tue, was er sagt. Der Heilige Geist, der mich begleitet, wird sich sonst in seinem Wirken zurückziehen und mich nicht mehr leiten und stärken und in die lebendige Gegenwart Gottes bringen. Dass das Leben gelingt bis zum Ende, an dem alles okay ist, liegt nicht in meiner Hand. Ich benötige täglich die Hilfe und Liebe Gottes. Und dann wird die Freude Gottes bei mir sein und ich werde eines Tages seine Freude mit ihm teilen. Ich möchte Gelegenheit geben, dass wir die Zeit der Stille haben, wo jeder über diesen Text nachdenken kann. Wer will, kann auch laut beten, aber dass wir den Text noch einmal innerlich reflektieren für uns. Ich werde dann zum Schluss beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich über jeden so sehr freust, der verloren und gefunden gewesen war. Und dass du doch jeden herzlich doch aufnimmst und begegnest. Und ich möchte dich doch bitten, dass du das schenkst, dass wir uns nach dieser deiner Freude ausstrecken, dass wir sie uns nicht nehmen lassen durch Erfahrungen im Alltag, durch Not, durch Krankheit, sondern dass wir zu dir kommen immer und dich bitten, dass du uns mit dieser Freude doch erfüllst. Wir preisen dich, dass du für uns so eine wunderbare Zukunft bereitet hast. Und wir preisen dich, dass wir dich kennen dürfen durch dein Wort und dass dein Wort wahr ist und dass wir uns darauf verlassen dürfen. Amen. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, ich möchte noch einladen zum Kirchcafé hinterher die Zeit zu nutzen, Gemeinschaft zu haben. Wir hören jetzt noch auf ein Postludium, wo wir doch auch zur Ruhe noch mal kommen können und uns freuen dürfen, was Gott an uns tut.